Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Schön, dass Sie dabei sind. Sie werden nämlich heute Zeuge oder Zeugin eines, ich glaube, küchenpsychologischen Therapiegesprächs zwischen mir und meiner besten Freundin Sarah Steinert. Wir kennen uns nämlich von der Arbeit in Berlin. Inzwischen lebt Sarah aber in München. Und wenn wir telefonieren oder uns besuchen, dann gibt es eigentlich selten Smalltalk übers Wetter. Es geht bei uns eigentlich gleich immer ums Eingemachte. Und wir müssen unsere Freundschaft oft aufs Neue auch immer wieder verhandeln. Hallo Sarah.
Oh. Hallo Sonja.
Oder wie siehst du das?
Ja, verhandeln, vielleicht immer mal wieder bestätigen. Aber es ist witzig, weil wenn du sagst, meine beste Freundin, dann merke ich immer, da geht mir gleich wieder das Herz auf.
Wir können ja mal kurz sagen, du warst schon einmal bei Plus Eins zu Gast. Diese Sendung wurde nie ausgestrahlt. Es war eine Probesendung, als es darum ging, darf ich diese Sendung überhaupt moderieren? Habe ich dich ja mitgenommen als Gästin. Und da habe ich dich nämlich noch, das ist mich ja schon ein paar Jahre her, und ich glaube, da habe ich dich anmoderiert wie eine meiner besten Freundinnen. Und dass du sagst, was, ich bin nicht deine beste Freundin?
Nein, ich glaube ehrlich gesagt, es war so ähnlich. Ich glaube, du hast es auch so formuliert wie beste Freundin, aber das ist ja wirklich tatsächlich so ein bisschen, ja, für mich immer so ein Thema, dass ich schnell in Freundschaften, wenn das nicht bestätigt wird, ich so ein bisschen diese Sicherheit verliere. Mhm. Und deswegen macht es mit mir vielleicht mehr, wenn dann jemand wie du das sagt, als bei anderen.
Jetzt hast du es auch als Aufnahme, du kannst es dir immer wieder anhören.
Dass ich das genau,
sagen. Nee, Mantra. Also vielleicht, um das mal Ihnen als Zuhörer und Zuhörerin zu erklären, so ein Beispiel. Ich war mit ein paar Freundinnen vor ein paar Monaten in einem Haus in Brandenburg. Wir haben gelacht und getanzt und wir haben ein Video davon in unsere Mädelsgruppe, also in die WhatsApp-Gruppe geschickt. Manche haben geantwortet, die nicht dabei waren. Oh, wie schön, habt Spaß, liebe Grüße. Und du warst ja gerade in München und konntest nicht dabei sein und hast geschrieben, fies. Und schwupps, hatte ich ein schlechtes Gewissen. Wie war das für dich?
Ja, ich glaube, also ich habe es natürlich, ich habe mich auch für euch gefreut, aber ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch gerade wirklich viel so ein, ja, ich bin viel allein, ich bin in einer neuen Stadt, ich kann nicht bei meinen Freunden sein und so ein bisschen so ein, ja, so einen kleinen Mangel und so ein nicht existentes Zugehörigkeitsgefühl so sehr. Und dann bin ich natürlich auch oft ironisch. Also das Fies war tatsächlich auch so ein bisschen ironisch gemeint. Mhm. Es wollte in dem Moment sagen, ey, es sieht mega cool aus, aber ich wäre halt auch krass gerne dabei und ich fühle mich ein bisschen einsam. Mhm.
Und wir telefonieren ja auch, also für meine Verhältnisse, ich würde sagen, wir telefonieren sehr, sehr regelmäßig, weil ich einfach telefonieren gar nicht so mag. Bist du eine der wenigen Personen, mit der ich recht oft telefoniere, aber nicht oft genug, wenn es nach dir geht. Was würdest du dir denn da wünschen in unserer Kommunikation zum Beispiel?
Naja, ich glaube, wo ich mittlerweile schon bin, ist, ich würde mir nicht wünschen, dass du jetzt etwas machst, was sich für dich nicht gut anfühlt. Aber trotzdem knabbere ich manchmal daran, dass ich tatsächlich das total cool finden würde, auch so einmal am Tag miteinander zu sprechen. Ne, das muss gar nicht lang sein, aber es ist halt eben so.
Aber machst du das mit das allen anderen Freundinnen auch?
Nein, deswegen will ich es ja mit dir machen.
Ach so.
Ja, nein, aber ich bin einfach so, ich finde das total, ich für dieses mich zugehörig fühlen und das Gefühl haben, auch Freundschaften zu leben, hat für mich schon, glaube ich, was mit Quantität zu tun auch. Ne? Mhm. Also, dass ich einfach weiß, ich weiß irgendwie so ein bisschen, was du gerade machst, du weißt, was ich mache, und dass man auch mal so ein Gespräch wie war dein Tag? Auf keinen Fall als Muss.
Aber so, du willst also doch auch lieber übers Wetter sprechen zum Beispiel auch mal.
Ja, manchmal schon.
Ach so. Wusste ich gar nicht zum Beispiel. Müssen wir dazu erst so
würdest
eine Sendung
du das jetzt wollen?
Übers Wetter? Jetzt auf keinen Fall. Weil jetzt hören uns ja Leute zu und wir wollen ja auch so ein bisschen erzählen, was uns als Freundinnen ausmacht. Und ich finde ja so über allem, was wir jetzt besprochen haben, zum Beispiel schwebt ja die Frage, wie beweist man Freundschaft und muss man das überhaupt? Plus eins heute mit meiner besten Freundin Sarah Steinert. Wir arbeiten zusammen, wir lachen zusammen, aber manchmal diskutieren wir auch über unsere Freundschaft. Ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt, Sarah. Ich glaube, das vorletzte Mal, als du mich in Berlin besucht hast und ein paar Tage bei mir gewohnt hast, da erinnere ich mich an ein Gespräch, wo wir beide morgens im Schlafanzug mit Milchkaffee auf der Couch gesessen und am Ende geheult haben.
Ja, das stimmt.
Weißt du
auch ein bisschen vor Rührung.
Weißt du noch, worum es ging? Ich krieg's schon gar nicht mehr zusammen.
Ja. Naja, es ging, glaube ich, darum, wir hatten am Tag vorher uns mit gemeinsamen Freundinnen getroffen. Und ich hatte auch, glaube ich, genau, und ich hatte noch ein anderes Treffen mit meiner Familie. Und das lief beides zwar nach außen hin irgendwie gut, aber auch ein bisschen unbefriedigend für mich. Und ich glaube, am nächsten Morgen haben wir genau darüber gesprochen und dann hast du mir eigentlich was gespiegelt darüber, wie du mein Verhalten wahrnimmst. Und das hat mich dann, glaube ich, total berührt, weil du gleichzeitig gesagt hast, dass du dir wünschen würdest, dass ich da eigentlich quasi noch mehr Vertrauen in mich loslasse und mich manchmal weniger anstrengen sollte.
Ja, ich glaube, ich habe dir versichert, also dass du mir zum Beispiel nach wie vor genauso wichtig bist, dass ich dich liebe, so wie du bist. Für mich ist das klar, auch wenn wir jetzt nicht jede Woche telefonieren. Aber was tun in so einem Fall?
Plus eins. Die Antwort.
Die kommt heute von Freundschaftsforscherin Julia Hamann. Hallo Julia.
Hallo.
Wie geht man denn in einer Freundschaft miteinander um, wenn man unterschiedliche Bedürfnisse nach Nähe oder nach Mitteilung hat?
Das ist wirklich ein total schwieriges Thema, was auch total schwer aushandelbar ist zwischen FreundInnen. Freundschaften ermöglichen ja so vieles und wir kennen auch so vieles aus unseren konkreten Freundschaften und können immer sagen, ja, aber in der anderen Freundschaft, da reicht das, wenn ich XYZ mache oder nein, meine Freundin Fari, die möchte auch dauernd mit mir sprechen, warum möchtest du das nicht? Das heißt, wir kennen so viele Möglichkeiten und ja, manchmal kommt es eben vor, dass die eine Person was anderes möchte als die andere und dann hilft es leider, glaube ich, wenn einem die Freundschaft was wert ist, nur darüber zu sprechen und das zum Thema zu machen.
Gut, das machen Sarah und ich relativ häufig. Und trotzdem, ich glaube, wir müssen es auch immer wieder machen und neu aushandeln. Also, wie wird man da einander gerecht?
Ja, ich glaube, das ist ja, du hattest das ja so ein bisschen angedeutet, dass ihr euch nicht notwendigerweise jede Woche sprecht oder dass ihr euch aber regelmäßig seht. Und das sind natürlich, und wenn die Freundschaft dann noch so eng ist, also du sagst, du liebst sie und sie ist toll, so wie sie ist. Und das ist ja ein total schönes Kompliment. Und da muss man sich manchmal vielleicht auch nur einfach rückversichern und sagen, es ist doch noch so, ne? Ja, ist noch so, alles super. Und bei anderen Freundschaften, da wird es ja so konflikthaft. Da gibt es dann vielleicht Streit oder dass Personen traurig sind und sich zurückziehen oder auch beleidigt sind oder passiv-aggressiv reagieren. Da gibt es ja auch eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten. Und da da muss man dann vielleicht irgendwann, kann man ja auch ein bisschen Zeit lassen und erstmal so quasi sagen, wir treffen uns jetzt erstmal auf einen Kaffee und dann vorfühlen, ob man jetzt auch darüber sprechen kann und möchte oder nicht. Aber ja. Ich würde sagen, bei manchen Freundschaften reicht es ja auch aus, irgendwie nonverbal mitzuteilen, hey, du bist mir wichtig, ich mag dich total gerne und über vielleicht Zusagen zu treffen, zu verdeutlichen, das hat eine Zukunft. Ich sehe eine Zukunft in unserer Beziehung. Du bist mir wichtig. Ich höre mir deine Themen an und vielleicht auch zu erläutern, warum es bei einem selbst jetzt gerade zeitlich anders abläuft. Und und vielleicht reicht das auch aus, ne? Also man muss ja nicht immer alles zum Problemgespräch machen.
Nein, das machen wir ja auch nicht. Aber was meinst du, Sarah? Ist denn so ein Freundschaftsbeweis? Ist es eine Hohl- oder eine Bringschuld? Weißt du, wo trifft man sich da in der Mitte?
Naja, also ich würde nochmal, das ist schwierig, ich würde glaube ich nochmal so einen Schritt zurückgehen, also was ja bei uns so ein Fall ist, ist, dass wir einfach unterschiedliche Bedürfnisse haben und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich möchte ja zum Beispiel nicht, dass du jetzt über dein, dass du dich jetzt für mich verbiegst und das bleibt dann aber manchmal für mich die Frage, auch zum Beispiel eben in unserer Freundschaft, ich habe halt eben ein stärkeres Bedürfnis nach Kontakt und gleichzeitig möchte ich aber nicht, dass du über deine Grenzen gehst, ja, also dann bin ich mir schon manchmal so ein bisschen unsicher und tatsächlich kenne ich so Momente, wo ich manchmal den Kopf in den Sand stecken will und sagen will, ja, dann halt quasi nicht. Dann suche ich mir halt eine andere Freundin, die das halt auch so hat, wie ich das habe. Aber natürlich würde ich das niemals machen, weil dafür ist es mir ja qualitativ, also bist du mir viel zu wichtig. Aber es ist schon manchmal schwierig, so dieses, ja, wie findet man da, wie artikuliert man ein Bedürfnis und kann vielleicht auch erwarten, dass der andere dann auch ein bisschen mehr einen Schritt auf einen zugeht oder inwiefern sagt man halt so, boah, nee, ist halt jeder einfach echt voll nur für sich verantwortlich.
Julia, du hast ja schon angesprochen, dass es so keine Freundschaft ist wie die andere, weil ja auch kein Mensch wie der andere ist. Wie siehst du
und
das?
Und es sind ja immer zwei Menschen in einer Freundschaft. Das macht es ja noch viel komplizierter.
Es ist ja furchtbar kompliziert, ja. Meine Frage ist da wirklich ganz zugespitzt, so ein bisschen, muss man Zuneigung, Freundschaft, Liebe immer wieder beweisen?
Ich glaube schon, dass man das immer wieder beweisen, also muss natürlich nicht, aber dass das in so freundschaftlichen Beziehungen üblich ist, sagen wir es mal so. Und das aber gar nicht, indem man jedes Mal sagt, ich schenke dir mein Herz oder hier ist ein Diamantring als Zeichen meiner Liebe, sondern dass man das eben in ganz kleinen Dingen machen kann. Hey, wie geht's dir? Na, zwischendurch oder eine Postkarte schreiben oder genau zuhören oder mal in den Arm nehmen oder vielleicht auch mal sagen, ey, du verrennst dich gerade. Das sind ja alles Zeichen von, du bist mir wichtig, ich schätze dich, ich hab dich lieb, ich liebe dich. Das ist, glaube ich, für ganz viele Beziehungen auch wichtig. Und bei Freundschaften geht es ja um eine sehr enge, persönliche Beziehung. Und dann muss die Anerkennung eben auch auf der Ebene gezeigt werden. Das glaube ich schon, ja.
Also Wertschätzung, die man zeigt, würde ich zusammenfassen. Mhm. Also die Frage war ja, wie geht man in einer Freundschaft miteinander um, wenn man unterschiedliche Bedürfnisse nach Nähe und Mitteilung und Kontakt zum Beispiel hat? Wie in jeder Beziehung zu anderen Menschen, Bedürfnisse und Erwartungen, die möchten kommuniziert werden. Und dann kann man sich die Freundschaft auch immer wieder mit kleinen Gesten beweisen. Wenn das mal so einfach wäre. Aber wir üben das, Sarah, okay?
Ich übe Schreibst du mir jetzt öfters mal eine Nachricht?
Ich schreibe dir gleich nachher eine Postkarte nach München. Vielen Dank, Julia Hamann.
Sehr gerne. Tschüss, ihr beiden.
Tschüss.
Tschüss.
Apropos Plus Eins, was meine beste Freundin Sarah und mich gleichermaßen eint als auch trennt, wir haben kein Plus Eins. Also wir sind Singles und gehen unterschiedlich mit der Situation um, würde ich jetzt mal sagen. Sarah, wie siehst du das? Wie ist deine Interpretation unserer Lage?
Oh, du, das ist ja ein schwieriges Thema. Naja, also was uns auf jeden Fall, glaube ich, nicht eint, ist die Freude am Online-Dating. Du hast welche, ich habe keine. Und deswegen betreibe ich es nicht mehr. Und ja, ich glaube, ich bin da jetzt eher so auf dieser, wenn es kommen soll, kommt es schon, Geschichte. Und ich habe auch tatsächlich einfach nicht so Freude, glaube ich, mehr an so oberflächlichen, ja, vielleicht nur so kurzweiligen Geschichten. Und der Unterschied ist natürlich auch, dass es bei dir vielleicht so ist, dass du das hast, liegt daran, dass du ja auch schon mal eine richtige Beziehung, sogar eine Ehe hattest.
Mhm. Also und das ist eher das, was du auch so anstrebst oder was du jetzt quasi suchst, was dich antreibt oder wie meinst du?
Na, ich suche zumindest, ich habe einfach überhaupt keine Lust auf, ja, so Leute kennenlernen über Plattformen, dieses ganze Dating-Geplänker. Also nicht, dass ich jetzt denke, ich muss jemanden finden und das muss gleich für immer sein, aber ich glaube, so diese Freude einfach daran, immer mal wieder neue Leute kennenzulernen, die ist bei mir überhaupt nicht da.
Wir hatten schon öfter das Gespräch, weiß ich noch, ich dann immer so, ich habe ja manchmal so Kalendersprüche, die ich so raushaue. Ne? So, ich sage ja immer, wir kommen alleine und gehen alleine von dieser Welt. Ja. Wir sind Individuen. Deswegen liebe ich mein Leben zum Beispiel auch allein. Wenn jemand kommt, ist es eine Sahnehaube. Warum ist dir denn Partnerschaft so wichtig?
Ja, das ist natürlich, glaube ich, schon so ein bisschen, da muss man so zurückgehen wahrscheinlich in, wie das meistens so ist, irgendwie an so Kindheitserfahrungen. Also ich glaube, ich habe wirklich schon extrem lange eine große Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Und das ist ja auch das, was wir schon für unsere Freundschaft ja auch schon festgestellt haben oder besprochen haben. Ich fühle das nicht so automatisch, so ein Gefühl von, ich bin irgendwie ja, Teil dieser Welt und sowieso mit allem verbunden, obwohl das genau das ist, was wir im Yoga ja versuchen, auch so ein bisschen anzustreben. Sondern ich würde das halt schon irgendwie, ich muss das so ein bisschen sehen, fühlen und erleben können, Verbindung. Und was ich natürlich auch so mit zunehmendem Alter halt feststelle, ist, dass die meisten Leute das tatsächlich in einer Partnerschaft ausleben und dass es deswegen auch in Freundschaften gar nicht mehr so richtig lebbar ist. Ich fände auch enge Freundschaften durchaus so eine Art Partnerersatz, aber dadurch, dass ich damit gefühlt so ein bisschen alleine bin, ja, denke ich dann schon, ich finde es einfach schon schön, auch die Person zu haben, mit der ich vielleicht überlegen kann, wo man zusammen wohnt, wie man wohnt, in den Urlaub fahren kann und wo man einfach so am Leben des anderen auch über eine lange Zeit einfach Teil hat, wo jeder sein eigenes macht, aber man einfach ja, Seite an Seite halt irgendwie durchs Leben zusammengeht.
Aber man sagt ja immer so, liebe dich selbst, ist schon wieder so ein Kalenderspruch, liebe dich selbst, dann lieben dich auch andere. Meinst du, wir lieben uns selbst nicht genug?
Tja, also in der Vergangenheit würde ich auf jeden Fall sagen, habe ich mich definitiv nicht genug geliebt. Und ich glaube auch, dass viele meiner Beziehungen, dass es mit ein Grund war, warum manche Beziehungen nicht funktioniert haben. Gerade wenn ich an meine letzte große zurückdenke, dann ist das genau das Thema, was die quasi hervorgebracht hat, so dieses, ey, ja, ich liebe mich halt nicht. Und
aber sag mal ein Beispiel, kann, wie sich ja. das so äußert. Dann in der, so zum Beispiel in deiner letzten Beziehung.
Nein, ich habe einfach gemerkt, dass ich extrem viel diesen Zuspruch, dass ich gut genug bin, immer wieder von meinem Partner hören wollte. Hm. Ich wollte das immer wieder, dass der mir eigentlich sagt, du bist toll, du bist nett, du bist witzig, du bist schön, du bist, ne, all diese Sachen. Und ich habe so richtig gemerkt, wenn das nicht von ihm kommt, dann frage ich mich, ob das überhaupt so ist. Und das ist, glaube ich, so das Ding, ne? Man wünscht sich ja, oder es sollte, glaube ich, eigentlich so sein, dass man davon überzeugt ist, und zwar noch nicht mal, weil man witzig, schlau, erfolgreich und so weiter ist, sondern einfach, weil man auf der Welt ist, ne? Also weil es niemanden gibt, der ich bin, und alleine deswegen bin ich wertvoll und liebenswert. Aber wenn man das nicht so gelernt hat, dann ist das einfach, finde ich, wahnsinnig schwierig, sich das wieder so selbst zu erarbeiten und das eben auch nicht von äußerlichen Faktoren, wie Erfolg aussehen, Humor und sowas abhängig zu machen.
Was ich aber total krass finde, ist eigentlich, dass Familie, Partnerschaft gesellschaftlich so als Standard angesehen wird. Ne? Mhm. Also wenn Frau ab einem gewissen Alter oder auch Mann ab einem gewissen Alter Single ist, dann muss man sich immer wieder erklären, so wie wenn man auf einer Party kein Alkohol trinkt. Dann, ne? Ich frage mich dann immer, warum ist es nicht andersrum? Also Paare müssen sich erklären und Leute wie du und ich nicht. Und Leute, die trinken, die müssen sich erklären, wie nicht.
Ich glaube, es ist noch nicht mal so sehr nur dieses sich erklären müssen, sondern es ist halt ein unkonventionelles Lebensmodell eigentlich über 30, Single zu sein und keine Kinder zu haben. Ne? Selbst wenn man sich nicht unbedingt immer rechtfertigen muss, aber man sieht halt auf der Straße und im Freundeskreis, 90% der Leute, die in unserem Alter sind, haben das halt alles. Und ich glaube, ich habe darüber neulich auch nachgedacht, und ich lese ja so gerne so eine Astro-App, und da stand so drin, ich soll mich damit ein bisschen anfangen auseinanderzusetzen und wohler zu fühlen, dass ich ein unkonventionelles Lebensmodell fahre. Und dann habe ich so gedacht, ja klar, also wenn 90% der Leute um mich herum auch Single wären und keine Kinder hätten, glaube ich tatsächlich, dass ich nicht so das nicht so als Mangel erleben würde, sondern dann würde ich ja auch ständig Freundinnen haben, die Bock haben, in den Urlaub mit mir zu fahren, die irgendwie Lust haben, am Wochenende wegzugehen, und die nicht halt irgendwie am Sonntag sagen, so, jetzt muss ich aber mal wieder nach Hause zu meiner Familie. So, das ist ja auch so ein Gefühl, was so oft so ätzend ist.
Jetzt sind wir ja wieder auf unserer, ich habe es ja schon angekündigt, küchenpsychologischen, philosophischen Lieblingsebene. So laufen unsere Gespräche meistens ab. Wir versuchen uns gegenseitig die Welt zu erklären. Ich höre jetzt schon die Redaktion quasi in der Auswertung der Sendung sagen, ach, so viele Metaebenen, brech's doch mal runter aufs kleine Beispiel. Sarah, willst du einen Aufruf machen? Falls dich jetzt einer hört, welches Sternzeichen muss er haben?
Oh, das ist also, ja, also ich bin ja Wassermann. Wassermann wäre auch gut, wenn er im Aszendent noch was anderes hätte, was uns ein bisschen aus der Kopfebene rausholt. Vielleicht ein Fisch, vielleicht ein Skorpion, das wäre ganz interessant. Ja, also, ich glaube, wenn du das jetzt halbwegs ernst meinst, kann man dazu aufrufen. Ich glaube, was ich festgestellt habe, ist, ich finde Männer sehr interessant, oder ich brauche jemanden, der das Selbstbewusstsein hat, es mit mir irgendwie aufzunehmen, der aber, also in meinen positiven Phasen, der aber auch meine Unsicherheiten und meine schlechten Phasen irgendwie aushalten kann und dann nicht selber anfängt zu wackeln. Also es muss schon jemand sein, der ein bisschen was vom Leben gesehen hat und auch ein bisschen was aushalten kann. Und dann kann man mit mir ganz viel Spaß.
Dann muss er noch Fisch sein.
Klein.
Vorfreude.
Groß.
Freude. Ich heiße Alma. Ich bin 7 Jahre alt. Ich male gerne Prinzessinnen und Feen und Einhörner. Ich freue mich auf das Geburtstag von meiner besten Freundin, dass ich dann all ihre anderen Freunde sehe und dass wir dann gemeinsam spielen können. Da bin ich halt so richtig aufgeregt, was wohl passieren wird und ob ich mir neue Freunde mache. Nee, durch die Gegend springe ich aber nicht. Nee. Ich sag nur zu Mama, los, 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 los. Ich will losgehen.
Freude.
Ich freue mich meistens an meinem Geburtstag auf meine Geschenke, weil ich weiß nie, was das ist. Aber Es kommt noch ein Urlaub, weil Mama hat mir zu meinem Geburtstag versprochen, dass wir ans Meer fahren.
Freude.
Also, eigentlich ist das ja das Gleiche wie bei meiner Freundin zum Geburtstag. Da freue ich mich genauso und da ist das gleiche Kribbeln im Bauch.
Freude.
Ja, lass mal uns mal ein bisschen Augenrollen bei den Zuhörerinnen und Zuhörern provozieren, indem wir über deinen beruflichen Werdegang sprechen, okay?
So unkonventionell wie der Rest meines Lebens.
Ja, weil kennengelernt haben wir uns beim Radio. Dann bist du von der Journalistin zur Yoga-Lehrerin geworden, willst aber jetzt Schauspielern. Wie erklärst du das deiner Mutter?
Auch die findet das, glaube ich, total einleuchtend, weil bevor ich Journalistin und Yoga-Lehrerin werden wollte, war ich als Kind eigentlich, naja, wenn man das so nennen kann, Schauspielerin. Das sind wirklich so meine Urinstinkte oder meine Ambitionen oder Talente oder sowas gewesen. Ich war früher im Hort und da sind wir mal, haben wir so einen Ausflug gehabt und da war ich glaube ich 10 ungefähr, lagen so Zettel aus und da stand drauf, Hauptrollen gesucht. Mhm. Und dann haben dann sowohl die Leiterin, also die Kita-Leiterin, als auch die anderen Kinder irgendwie gesagt, na das wäre doch was für Sarah. Mhm. Und dann habe ich das dann auch verfolgt und habe ich auch in so ein paar Filmen und Fernsehgeschichten mitgespielt. Dann ist das aber ganz lange von meinem Radar verschwunden, könnte man jetzt psychologisch auch wieder, glaube ich, gut erklären, warum.
Und warum?
Ich bin ja, naja, also ich hatte einfach eine Zeit, da war mir das, ich hatte das Gefühl, dieser Teil von mir, der sich so kreativ ausdrücken will, der vielleicht auch irgendwie in den Mittelpunkt will, das ist der, mit dem ich keine Freunde gewinnen kann.
Ach so.
Und der ist irgendwie nicht schicklich. Und deswegen habe ich mich auch, glaube ich, eine Zeit lang nicht ganz getraut, den so auszuleben. Mhm. Und habe dann eher gedacht, ich will lieber was hinter den Kulissen machen. Ich möchte irgendwie auch mit meinem Kopf arbeiten. Und dann ist das einfach, habe ich gedacht, das ist der Weg, den ich gehe. Und das Interessante ist ja immer, glaube ich, dass wir ja ganz viel Wissen haben, was so ganz tief in uns drin sitzt und das können wir jahrelang auch so wegdrängen und verleugnen, aber das kommt halt immer wieder durch und ich habe mich letztes Jahr hier in München schon bei einem Coaching hören sagen und ich war wirklich überrascht darüber, nachdem der mich in so eine Entspannung gebracht hat, ich will Schauspielerin werden.
Okay.
Ja, wirklich. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gedacht, na gut, mit Moderation, ich bin ja nicht völlig weg davon gewesen, aber auch das mich zu trauen, zu sagen, ich will diejenige sein, die vor den Kulissen quasi stattfindet, das war für mich einfach schwierig, mir das einzugestehen, weil ich Angst hatte, glaube ich, unterbewusst, ja, dass ich dafür abgelehnt werde.
Mhm. Wir kennen uns, glaube ich, jetzt seit, weiß ich gar nicht, 5, 6 Jahren, oder?
Ja, 2015
ja.
Sommer.
Ja, so genau weißt du das. Weil seither, also so lange kenne ich dich, wahrscheinlich war es vorher schon, aber seitdem würde ich sagen, bist du so im Wandel, eigentlich irgendwie in so einem Prozess. Was meinst du, hat der Tod zum Beispiel deines Vaters damit zu tun?
Ja, also der Tod von meinem Vater hat total gerüttelt eigentlich an den Grundfesten all meiner Überzeugung und an meinem ganzen Lebensgerüst. Also das, was ich vorher gesagt habe, dass ich mir dachte, ich kann mir die Welt so ein bisschen machen, wie ich glaube, dass sie sein sollte. Das ist eigentlich mit seinem Tod, habe ich gemerkt, es funktioniert halt überhaupt nicht. Also ich wurde, mir wurde ganz viel Kraft auch genommen und ich hatte dann, ich musste ja so einfach so mehr gucken, was ist eigentlich da, ohne dass ich mich dafür anstrengen muss. Und ja, da hat sich dann wirklich einfach so eine totale Phase der Selbstreflexion und des mir wirklich alles angucken, mich angucken, meine Freundschaften angucken, meinen Beruf angucken und das hat das so total erzwungen. Und ich bin da auch immer noch irgendwie so gefühlt da dran zu gucken, worum geht's hier eigentlich? Und ich habe dann zum Beispiel eben gemerkt, dass mir so dieses einfach nur zu moderieren, um zu moderieren zum Beispiel, das ist nicht, was mir wichtig ist, sondern ich will irgendwie meine eigenen Themen bearbeiten können. Und mehr kam ich aber dahin, dass ich dachte, ich will ganz ich eigentlich sein und das will ich auch in meinem Beruf sein. Ich möchte möglichst viel von mir einfach einbringen können, ohne, wie soll ich das sagen?
Aber als, kurz drüber nachdenken. Aber als Schauspielerin spielst du doch Rollen.
Genau, aber da, ich muss da halt meinen ganzen Schatz an Erfahrungen, an Gefühlen reinbringen. Ne? Es ist ja so, man sagt ja auch so, für Schauspieler ist eigentlich Empathie eine der größten Qualitäten. Und wer ist besonders empathisch? Menschen, die auch einfach schon so eine Bandbreite an Gefühlen erlebt haben. Mhm. Ne? Von Schmerzen über auch extreme Freude. Und Ich glaube, es gibt so einfach so einen Teil von mir, den es schon immer gab, der auch den Schmerz, den er erlebt hat, irgendwie produktiv rausbringen möchte. Und deswegen ist das für mich jetzt keine blöde Vorstellung zu sagen, ich muss dann in Rollen gehen, sondern ich weiß ja, ich schöpfe ja aus dem Arsenal an Erlebnissen, die ich selber hatte, um dann solche Rollen auch ausfüllen zu können. Und es ist aber auch gar nicht so sehr verkopft. Es ist einfach wirklich sowas, was in meinem Unterbewusstsein einfach da ist, so dieser Wunsch, das machen zu wollen. Und vielleicht klappt das gar nicht, aber ich habe das Gefühl, ich muss diesen Weg jetzt einschlagen. Mhm. Und vielleicht kommt auf dem Weg was ganz anderes bei raus.
Man sagt ja so neudeutsch, sagt man ja heute immer so Self-Improvement, ist ja auch ein bisschen Trend. Was erhoffst du dir denn so von deinem persönlichen Entwicklungsprozess? Also wie ist Sarah in 10 Jahren?
Oh, ja, ich glaube, Sarah in 10 Jahren ist einfach ganz sie selbst. Das ist meine Hoffnung, also ohne irgendwelche Fassaden, die aus Ängsten oder was auch immer bestehen, sondern ja, einfach so quasi so ein bisschen die Person, als die ich auf die Erde geschickt wurde, also die, die ich sein soll.
Und wenn es dann noch plus eins gibt, also in 10 Jahren, dann bist du wieder dabei, okay?
Oh ja, das ist dann so inspirierend, wow.
Ich habe Sarah, meine Gästin heute, vor der Sendung gebeten, mir ihr Sommerbild des Jahres zu schicken. Schickt sie mir ein Bild von mir in meinem Garten in sehr, sehr unvorteilhaft schlafender Doppel-Dreifach-Kinn-Position.
Aber war, so sympathisch.
Das war das letzte Mal, als du mich in Berlin besucht hast. Aber es war ja nur ein Gag, ne?
Natürlich.
Ja. Bei dir habe ich eher so gedacht, schick mir mal dein Sommerfoto und dann kommt irgendeine abgefahrene Yoga-Pose, du im letzten Retreat oder so, oder Aperol Spritz, schön bei der Münchner Haute Volote oder so. Aber dein Sommerfoto des Jahres, was du mir dann geschickt hast, zeigt einen blauen Himmel, so mit Schäfchenwolken, es sieht warm aus, darunter einen reißenden braunen Strom mit üppigem Grün an den Ufern. Manche Äste der Bäume, die hängen so bis runter ins Wasser. Was hat es damit auf sich?
Naja, es ist natürlich jetzt wirklich ein sehr aktuelles Foto. Mhm. Wir haben ja gerade jetzt die ganzen Überschwemmungen, die ganze Unwetterkatastrophen in so vielen Teilen Deutschlands. Hier in München muss man sagen, nicht. Ich glaube, es dauert auch einiges, bis die Isar hier wirklich über die Ufer treten würde. Aber ja, es beschäftigt mich schon. Deswegen ist es, finde ich, irgendwie schön, weil es eben so etwas sehr Aktuelles aufgreift. Also auch diese Unsicherheit, die wir einfach haben als Menschen, die wir Teile der Natur sind und auch mit der Natur leben müssen. Also auf der Ebene, dass es uns vielleicht auch anregt, doch nochmal gewisse Lebensstile zu hinterfragen, finde ich. Es ist ein schönes Foto und es hat aber auch generell die Isar, ne, die du da auf dem Foto siehst, ist halt total München. Es ist auch mein Sommer in München, mein zweiter Sommer. Ich bin wahnsinnig gerne an der Isar und ich finde auch Wasser als Symbol ist so schön. Ich habe dieses Jahr auch nochmal eine Yin-Yoga-Fortbildung gemacht. Das ist ein spezieller, sehr ruhiger Yoga-Stil. Und da gibt es immer das schöne Zitat, be water, my friend. Und ich finde es so schön, weil Wasser... Wasser stößt in seinem Lauf immer wieder auf Hindernisse und das ist jetzt natürlich gerade ein bisschen dramatisch, wenn man jetzt guckt, was es aktuell bedeutet, aber das heißt halt auch immer so, wenn wir uns vorstellen, wir versuchen selber wie Wasser zu sein, dann heißt es, wir lassen uns auch nicht aufhalten von Hindernissen und wir suchen auch nicht den kompliziertesten Weg an den Hindernissen vorbei, sondern quasi so ein bisschen den schnelleren, den leichteren und das ist auch was ich im letzten Jahr total gelernt habe, dass oft das, was einfach ist, der Weg, der einfach geht, ist der richtige und nicht dieses, oh, ich muss mich total anstrengen und das Allerschwerste, das ist irgendwie, wo es für mich lang geht. Und deswegen, ja, fand ich dieses Foto einfach sehr symbolhaft und sehr schön.
Sag mal ein Beispiel, wo du das zuletzt zum Beispiel so umgesetzt hast für dich. Also, dass du dir gesagt hast, be water, my friend, und mach's nicht so kompliziert.
In ganz vielen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in München im Sommer immer die Leute gesehen habe, die in Freundeskreisen zusammenhocken und ich dann dachte, oh Mann, warum habe ich das hier noch nicht? Warum bin ich alleine? Es ist zum Beispiel auch so, dass ich dann nicht in so einen Aktionismus verfalle und denke, boah, jetzt melde ich mich auf 1000 Plattformen an und versuche irgendwie Freunde zu finden, sondern zu sagen, nee, es ist irgendwie gut, wie es ist und ich habe hier viele Leute und dann melde ich mich bei denen oder ich mache es mir irgendwie alleine schön. Also ich lasse es irgendwie so, ich akzeptiere es, wie es ist und genauso als ich zum Beispiel nach München gegangen bin, das finde ich ist eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür, ich habe das so ein bisschen ins Universum rausgegeben, so okay, wenn das und das passiert, dann würde ich nach München gehen.
Mhm. Und was war das? Was war das, das und das?
Ich habe gesagt, wenn die eine Lehrerin für die Yoga-Ausbildung, also für den zweiten Teil, zu der ich gerne gehen würde, wenn die noch einen Platz frei hat, dann gehe ich nach München. Und dann kam die Antwort und ich hatte dann einfach mal ganz kurz geguckt, wie sieht denn das mit WG-Zimmern aus? Mhm. Und mir haben immer alle gesagt, oh, ist krass schwierig in München. Und dann habe ich sofort zwei gefunden, die ich super schön, auch bezahlbar fand. Und dann haben die mir beide innerhalb kürzester Zeit zugesagt. Das war so ganz skurril und da hatte ich echt das Gefühl, okay, ja, es muss nicht immer alles so schwer sein. Ich hatte vorher in Berlin auch viel nach Wohnungen geguckt, mhm, nach Alternativen. Und dann kam das plötzlich alles wie so auf dem Serviertablett. Und das fand ich total krass. Und deswegen versuche ich da eher immer so ein bisschen mit dem Fluss, ja, des Lebens irgendwie zu gehen und mich nicht gegen das zu stellen, was gerade ist.
Was muss das Universum dir schicken, dass du zu mir zurückkommst nach Berlin?
Ja, das ist ganz einfach. Also natürlich auch eine Wohnung mit Garten hätte ich gerne. Ja. Da ruft mich sicherlich heute noch jemand an. Und ich glaube, ich denke ganz oft in letzter Zeit drüber nach Berlin zurückzukommen. Und es ist für mich auch eigentlich klar, dass ich das machen werde. Aber ich weiß, ich muss da irgendwie das Gefühl haben, dass ich eine Aufgabe habe, die unabhängig von anderen Menschen ist, damit ich dann nämlich nicht so dieser needy Freund bin, der sagt, hast du Zeit? Mhm. Sondern, und zum Beispiel, vielleicht ist es der Film. Ne? Also wenn ich jetzt ganz optimistisch wäre, dann würde ich sagen, vielleicht ist es wirklich ein Engagement, irgendwas Berufliches, Filmisches, was ich machen kann, was ich in Berlin machen muss. Und dann ja, auch vielleicht die finanziellen Mittel und dann bin ich die Erste, die wieder da ist und dann ab und an noch sehnsüchtig zurück nach München fährt, aber auch wieder glücklich ist, in meiner Heimat zu sein.
Und bis dahin kannst du dir immer und immer wieder anhören, weil es gibt es ja auch als Podcast hier, was ich dir jetzt sage. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich dich als meine beste Freundin habe, auch wenn wir so weit auseinander wohnen.
Das ist sehr schön.
Vielen Dank, Sarah, für deine Freundschaft und dass du heute mein Gast bei Plus1 warst.
Sehr gerne. Tschüss. Ich drücke dich.
Tschüss. Baba. Tja, und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Klicken Sie auch gerne in unseren anderen Plus-1-Podcast dieser Woche mal rein. Dort hören Sie nämlich die Geschichte von Florian Burkhardt, der rastlos von einer Karriere zur nächsten gerast ist. Zu sich selbst gefunden hat er erst, als er ganz unten war.
Ich bin dann in einer Situation, wo ich gesellschaftlich nicht mehr ideal funktioniere. Bin kein sogenannter produktiver Teil der Gesellschaft mehr. Und das ist auch wieder ein Riesenproblem. Da fällt einem die Bestätigung, der ganze Tag ist plötzlich leer. Man wird da so zurückgeworfen auf so viel von einem selber. Was erwartet die Gesellschaft? Was hat die Erziehung von einem erwartet? Und jetzt funktioniere ich nicht mehr.
Und dann ging es für Model Florian Burkhardt vom Laufsteg in die Psychiatrie. Ich bin Sonja Koppitz. Nächste Woche begrüßt Sie hier Caro Corneli. Bis dahin. Tschüss.